Wenn man jetzt quasi nicht den Weg geht und Prozesse automatisiert und digitalisiert, werden die Leute, die gerade eh schon Nachwuchskraft oder Fachkraftmangel haben, noch weiter überlastet.
Man kann reingehen, sich alles nehmen, was man möchte. Und am Ende, wenn man alle seine Produkte zusammengesammelt hat, kann man einfach aus dem Laden rausgehen und bekommt dann einfach automatisch die Rechnung.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind hier diesmal wieder im Studio mit Lennart Hoffmann. Er ist Full Stack Developer im Team IT Innovation und Pierre Lambert ist Senior IT Manager von Aldi Süd. Mögt ihr bestimmt schon mal gehört haben, Aldi Süd, gehe ich mal ganz dreist von aus. Wollt ihr mal ein bisschen was erzählen? Wer seid ihr so? Was macht ihr so?
Ja, hi, ich bin Lennart. Ich bin aktuell 24 Jahre alt und mittlerweile seit 6 Jahren bei Aldi Süd. Ich arbeite dort als Full-Stack-Developer an unserem kassenlosen Store-Projekt, wo wir aktuell eine Filiale in London betreiben.
Ja, da schließe ich mich gerne an. Hi, mein Name ist Pierre, 28 Jahre alt, dieses Jahr seit 10 Jahren bei Aldi Süd in der IT, also schon eine ganze Weile. Von daher, was ich alles gemacht habe, könnten wir eine eigene Podcast-Folge drüber drehen, das lassen wir vielleicht lieber. Aktuell im Bereich Stores, Checkout, also ähnlich wie Lennart kümmere ich mich auch um Checkout-Systeme, jetzt aber weniger in einer Filiale, sondern eher in 7000 weiteren. Also etwas weniger innovativ, dafür etwas größere Skalierung.
Krass, aber das heißt, ihr seid beide bei Aldi, seit ihr 18 seid.
Das ist richtig.
Spricht, würde ich jetzt mal behaupten, für Aldi. Aber jetzt kommen wir natürlich erstmal zu der wichtigsten Frage des Podcasts, die am Anfang immer gestellt werden muss, die ich manchmal vergesse und deswegen am Ende stelle. Aber diesmal habe ich sie nicht vergessen. Und zwar, was ist denn jeweils eure Lieblingspizza?
Ich habe über keine Frage länger nachgedacht.
Das hören wir häufiger.
Also ich würde grundsätzlich einfach mal sagen, solide Prosciutto, tu's immer. Ich hatte allerdings einmal so eine Special Edition Sonderangebotspizza bei der Osteria. Und ich habe leider vergessen, wie sie heißt.
Oh, nice. Ja.
Ich musste nicht lange nachdenken. Ehrlicherweise ist die Antwort sehr einfach. Auf jeden Fall Spinat und Knoblauch. Mm. Ich habe auch ehrlicherweise, glaube ich, seit Jahren keine andere gegessen. Außer wenn es so Blechpizza gibt auf Veranstaltungen. Ja. Aber wenn man so sich selbst sein aussuchen kann, immer Spinat.
Ich habe auch immer das Gefühl, diese Frage erzählt einem immer so ein bisschen was über die Menschen. Es ist immer so, gibt so ein bisschen einen Einblick auch generell in das, wie die Leute so denken. Wie ich bereits angedeutet habe und wie ihr auch erzählt habt, ihr seid beide, seit ihr 18, seid jeweils schon bei Aldi. Was habt ihr davor gemacht? Wie seid ihr zu Aldi gekommen? Ich meine, ich gehe mal davon aus, Schule war mal davor nicht Thema.
Grundschule, Kindergarten.
Ja.
Nee, also bei mir war es so, ich bin direkt nach dem Abitur zu Aldi. Mhm. Ich habe als dualer Student angefangen. Und da gab es so ein Programm, also zumindest gibt es immer noch, dass man im dualen Studium dann Wirtschaftsinformatik studieren kann. Hm. Das war bei mir damals immer 3 Monate in Mannheim, 3 Monate vor Ort im Büro. Aktuell ist das aber anders, da ist man 2 Tage die Woche in der Uni und 3 Tage die Woche im Büro. Das wurde ein paar Jahre später mal umgestellt. Und ja, nach dem dualen Studium wurde ich dann übernommen und habe es mit relativ viel Glück in die Innovationsabteilung von Aldi Süd geschafft, die ein bisschen abgekapselt von der restlichen Firma eher an experimentelleren Technologien arbeitet.
Nice, bei dir.
Ja, ich könnte jetzt viel nochmal wiederholen. Ich glaube, der Werdegang ist relativ ähnlich. Ja, Kindergarten, Grundschule, Abitur und dann eben auch ins duale Studium, auch damals noch in dem Mannheim-Setup. Von daher vielleicht aber eher auf die Frage bezogen, wie bin ich damals drauf gekommen? Mhm. Tatsächlich sehr unüblich über eine Bushaltestellen-Plakatwerbung. Weil auch wenn man aus Mülheim an der Ruhr kommt, ist Aldi Süd damals zumindest nicht so der bekannteste Arbeitgeber gewesen im IT-Bereich. Wir waren auch damals noch relativ klein, so knapp 250, 300 Leute im Vergleich zu heute über 4000. Ist also einiges passiert in den letzten 10 Jahren und ich hatte mich bei vielen großen Big Player, nenne ich sie erstmal, beworben in der IT-Branche. Und dann war es eher so die Nähe zum Standort, die Nähe zu Mülheim und irgendwie auch die Faszination, weil es schon so ein bisschen geheimnisvoller war, ja, was genau passiert da bei Aldi im Hintergrund und ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich plaudere ganz kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen und zwar sehe ich immer wieder auf sämtlichen Videoplattformen, wie Leute irgendwie zeigen, dass sie bei Aldi einkaufen gehen und zwar in Ländern außerhalb von Deutschland und da ist dann immer eine große Überraschung darüber, dass es doch so weit verbreitet ist, also vor allem auch gerade in den USA so ein Riesending ist. Alleine das zeigt ja schon, man weiß gar nicht so viel über Aldi Süd selbst, wie man eigentlich wissen könnte und in dem Fall eben auch über die IT. Also ich glaube, wahrscheinlich war für euch beide, als ihr euch gedacht habt, ach IT, nicht unbedingt Aldi die erste Anlaufstelle, wo ihr gedacht habt, ach ja, die sind, haben eine riesengroße IT-Abteilung. War vielleicht auch das für euch gerade das Interessante? So, was macht Aldi mit IT?
Auf jeden Fall, aber ich glaube, in dem Alter, also damals mit 18, beziehungsweise ich habe mich so schon mit 17 beworben, war der Fokus da noch gar nicht so richtig drauf. Da war dann eher, was möchte ich eigentlich studieren und wer bietet das an? Mhm. Und dann war Aldi halt eine große Firma, die relativ nah dran war. Mittlerweile hat sich das natürlich komplett geändert und ich bin ja auch immer noch da.
Ja.
Ja, ich glaube, bei mir war es am Ende der ausschlaggebende Grund, jetzt auch nicht so die Fragestellung, was macht Aldi und IT, sondern ehrlicherweise eher die Leute. Mhm. Ja, also in anderen Bewerbungsverfahren war man eher eine Art Nummer so ein bisschen und wenig individuell. Und bei Aldi waren es aber zwei sehr coole Gespräche, ja, sowohl mit der Katja von HR, ganz liebe Grüße, und dann auch dem Christian IT-seitig, die es einfach geschafft haben, einen als Schüler, als Person abzuholen, ja, und auch irgendwie das Gefühl zu geben, dass man auch im Studium schon Mehrwert stiften kann und irgendwie auch an Themen und Projekten Verantwortung übernehmen kann, wohingegen bei vielen anderen Prozessen eher so der, ja, ich sag mal, Ausbildungsprozess im Vordergrund stand und nach dem Motto, hey, studiert erstmal 3 Jahre und dann entscheiden wir, in welcher Abteilung. Und bei uns ist es eben so, man kriegt direkt sein Stammteam, man hat direkt so eine Art Familienteam-Zugehörigkeitsgefühl. Also das war mir am Ende wichtig, ja, also dass man einfach wahrgenommen wird und
schon gleich integriert. Man ist ja, gleich einfach Teil des kompletten voll dabei Unternehmens.
Am ja. Ende, ja.
Sehr, sehr cool. Du hast ja schon erzählt, dass es für dich ja sehr, sehr viel schon passiert ist in deiner Laufbahn bei Aldi, beziehungsweise du gesagt hast, da könntest du einen ganzen eigenen Podcast drüber machen. Aber ihr könnt ja beide mal vielleicht so einen kurzen Abriss geben, was vielleicht während des Studiums, was ihr da erlebt habt, wo ihr danach wart und wie sich das alles ein bisschen entwickelt hat und wie, was vielleicht auch so eure Ziele bei Aldi selbst sind.
Ja, ich fange einfach mal an. Ich glaube, Pierre hat da mehr zu erzählen. Ich habe original angefangen in einer Abteilung, die Gesellschaftseröffnungen betreut hat. Also wenn Aldi ein neues Lager irgendwo aufmacht, steht da natürlich auch IT hinter. Bin dann aber ungefähr nach 2/3 meines Studiums in die Innovationsabteilung rübergewechselt, um da eine Projektarbeit zu schreiben und bin dann einfach so ein bisschen da geblieben. Und ja, dann nach meinem Studium ging da auch relativ schnell ein ziemlich großes Projekt live, über das wir gleich noch sprechen, und seitdem bin ich dafür dann immer mehr verantwortlich geworden.
Ja, genau, also was so die verschiedenen Stationen verbindet, ist zumindest immer der Bereich Stores, ja, der mich auch bis heute fasziniert, weil man einfach an Themen arbeitet, die man sich einen Tag später in der Filiale angucken kann,
ja.
Was es einfach sehr greifbar macht. Ja, also man kann auch Familie und Freunde irgendwie so ein bisschen sagen, hey, das ist passiert.
Das
ja,
hab ich gemacht.
Das hat das Team mit mir gemeinsam geschaffen. Am Anfang im Bereich QA, also während des Studiums Qualitätssicherung, Testfallerstellung, Testsystem-Setup, Testfalldurchführung. Und dann nach dem Studium aber immer mehr in die Projektewelt so ein bisschen gewechselt und habe dann verschiedenste Lösungen mit begleiten dürfen, in die Filialen zu bringen. Am Anfang ging es da um Digitalisierung, also weg von E-Mails und Faxen hin zu iPads in den Filialen mit Task-Management-Software. Und dann längere Zeit um die Einführung von elektronischen Preisschildern. Das war auch bisher so, ich sag mal, vielleicht nicht das spannendste Thema, aber das, was man so am vollumfänglichsten begleiten konnte, weil ich wirklich von der ersten Pilotfiliale bis hin dann zu 1000 Filialen den Weg mitgegangen oder mitverantwortet habe, IT-seitig. Ja, und dann im Anschluss jetzt so die letzten 2-3 Jahre mich hauptsächlich mit Kassensystemen beschäftigt, also ein Team verantwortet aus 20 internen und 50 externen Personen, die ungefähr 50.000 Kassensysteme bei Aldi Süd weltweit weiterentwickeln, aber auch betreiben, gemeinsam mit den nationalen Ländern und den nationalen IT-Standorten. Und das war schon sehr, sehr cool.
Das glaube ich. Also ich glaube, gerade bei Kassensystemen gibt es wahrscheinlich einiges an Trial and Error und Dinge, die dann irgendwie mal schief laufen oder Probleme oder Sachen, die aber auch funktionieren müssen, weil ich habe auch schon im Einzelhandel gearbeitet. Wenn die Kasse nicht funktioniert, dann ist der Laden obsolet. Dann funktioniert gar nichts.
Ja, ich glaube, das bringt immer schon eine besondere Brisanz mit sich, gerade auch im Discount-Bereich. Ich meine, der Fokus liegt schon auf der Effizienz der Prozesse. Und wenn dann die Kasse steht, verdienen wir kein Geld.
Ja,
ich meine, das ist eine relativ einfache Gleichung.
Total. Wollt ihr ein bisschen erzählen, was so vielleicht jetzt in euren aktuellen Positionen so die Hauptaufgabe aktuell ist? Oder vielleicht auch, wie ist so euer Tagesablauf, euer Alltag? Arbeitet ihr im Büro, von zu Hause? Wie sieht es bei euch so aus?
Klar, gerne. Also ich arbeite aktuell hauptsächlich von zu Hause. Ich bin so, ja, manchmal 1-2 Mal, manchmal 3-mal die Woche im Büro. manchmal auch gar nicht. Also es ist relativ flexibel bei uns im Team. Inhaltlich ist das, also ich arbeite an einem großen Thema, aber mache da eigentlich sehr viele verschiedene Sachen. Also das reicht wirklich hin von im Laden stehen und mit Kunden sprechen, was wir denn an unserem Projekt noch verbessern könnten, bis hin zu Website-Entwicklung, Backend-Entwicklung, Steuerung von Zahlungsterminals. Also da ist wirklich sehr viel dabei, aber alles unter dem Deckmantel, wo kann man was bauen, was entwickeln.
Genau, ich glaube, ein bisschen gegensätzlich kann ich die Frage beantworten zu Homeoffice und Büro. Ja, ich verbringe tatsächlich die meiste Zeit im Büro, was aber auch einfach daran liegt, dass meine Anreise sehr kurz ist. Ja, also ich kann laufen, Fahrrad fahren oder ab und zu auch das Auto nehmen, aber alles wirklich in 10 bis 15 Minuten Entfernung. Und die Kantine hatte auf jeden Fall den hauptausschlaggebenden Grund und gemeinsam mit den Leuten einfach zu netzwerken, aber auch mittags zu essen. Da spart man sich dann die Vorbereitung zu Hause. Ja, und der Alltag ist relativ strategisch geprägt jetzt bei mir aktuell. Ja, also immer noch, wie schon gesagt, im Bereich Stores, Checkout unterwegs. Da haben wir jetzt aber dann eben Teams für die klassische Kasse. Ja, die nennen wir Managed Checkout, also wo Kassiererinnen und Kassierer mit der Kasse interagieren und dem Kunden. Oder dann Self-Checkouts eben auch. Kennen die meisten schon ein paar Jahre länger vielleicht von IKEA. Auch bei Aldi werden sie jetzt immer mehr und mehr. Da gibt es noch so ein paar Projekte, zum Beispiel unsere Dual-Shoot-Systeme, kennen einige von vielleicht auch DM schon längere Zeit mit so zwei Kassenschächten, die wir jetzt auch nach und nach einführen, aber technisch unterstützt da, also quasi auch mit zwei EC-Karten-Terminals. Ja, und zwischen den ganzen Projekten die Strategien zu verbinden und auch eben das mit den Ländern, Stakeholdern zu besprechen, in dieser Schnittstellenrolle bewege ich mich da gerade hauptsächlich.
Auf jeden Fall sehr spannend und ich stelle es mir auch echt cool vor, wenn man weiß, alle so irgendwie die ganze Familie oder so geht immer gerne da einkaufen und man kann sagen, ach ja, wisst ihr, das kommt bald oder das und das habe ich gemacht und das ist auch immer sehr schön, wenn man wirklich das sehen kann, was man tut und auch wirklich was macht für die Außenwelt quasi. Lennart, du hast ja gesagt, du arbeitest im Team IT Innovation. Innovation ist ein Wort, das generell auch gerade sehr viel durch die Gegend auch geworfen wird, aber auch zu Recht, es wird ja auch sehr viel gerade geändert, innoviert, gibt es dann Verb für?
Ich glaube, innoviert ist schon das richtige Wort.
Innoviert, stimmt. Das klingt unglaublich falsch. Sehr viel verändert und angepasst. Wie muss ich mir das vorstellen? Was gibt es so für Innovationen, an denen, du hast ja schon gesagt, du arbeitest gerade an einem speziellen Projekt. Vielleicht willst du dazu einfach mal ein bisschen mehr erzählen, was das alles ist und was da so hintersteckt.
Also grundsätzlich gibt es bei Aldi natürlich verschiedenste Abteilungen, die verschiedenste Arten von Innovationen sich angucken, sich damit beschäftigen. Unsere Abteilung im Speziellen fokussiert sich halt eher so auf neue Technologien, wo man noch nicht wirklich weiß, ob man das skalieren kann, ob das klappt, ob das funktionieren wird. Und das dann eher erstmal im Kleinen ausprobiert, bevor man da dann PS Team anruft und sagt, schraub das mal bitte in 7000 Filialen rein. Kollegen und Kolleginnen von mir haben zum Beispiel vor einigen Monaten aktuell in Österreich ein Projekt live genommen, wo sie smarte Einkaufswagen in einer Filiale haben. Das heißt, du kannst am Einkaufswagen deine Produkte direkt scannen und kannst dann die komplette Kassenschlange überspringen. Cool. Mit dem Projekt hatte ich persönlich jetzt nicht so ganz so viel zu tun. Mein Projekt ist der kassenlose Store, die kassenlose Filiale, der Seamless Store. Da haben wir Anfang 2022 in London eine Filiale aufgemacht mit einem Startup aus Kalifornien. Und das Ganze läuft effektiv so, man geht in den Laden rein, hat eine App auf seinem Handy von Aldi, in der man auch registriert ist und seine Zahlungsmittel hinterlegt hat. Man kann dann diese App am Eingang an so einem Eingangsgate scannen und dann geht das Gate einfach auf. Man kann reingehen, sich alles nehmen, was man möchte, auch wieder in die Regale zurückstellen, woanders zurückstellen, funktioniert. Und am Ende, wenn man alle seine Produkte zusammengesammelt hat, kann man einfach aus dem Laden rausgehen und bekommt dann ein paar Minuten später in seiner App einfach automatisch die Rechnung und alles wird vollautomatisch abgebucht.
Das klingt auf jeden Fall sehr futuristisch. Und wie läuft es bisher bei euch? Ist das so für dich das spannendste Projekt, an dem du je gearbeitet hast?
Auf jeden Fall. Also so lange arbeite ich ja auch noch gar nicht.
Das stimmt.
Also, es ist auf jeden Fall das größte und spannendste Projekt, woran ich dran gearbeitet habe. Aber es gibt auch jetzt nicht viel Konkurrenz.
Was bringt das Konzept denn so jetzt mir als Person, die da einkaufen würde zum Beispiel?
Ganz einfach, du musst nicht an der Kasse stehen. Also im normalen Einkaufsprozess gibt es ja verschiedene, wir nennen es Pain Points, also Probleme, die du beim Einkaufen haben könntest, die wir versuchen können zu lösen. Und einer davon ist natürlich ganz klar, wenn es super voll ist und man an der Kasse steht und dann, ja, vielleicht mal ein bisschen länger warten muss. Das fällt natürlich bei uns komplett weg, weil man eben einfach rausgehen kann. Außerdem können wir natürlich, dadurch, dass wir den kompletten Kassenbereich in diesem einen Store eben sparen, auf der Fläche noch mehr Regale hinstellen und dann natürlich auch noch mehr Produkte platzieren, was gerade in Innenstädten halt schon von Vorteil ist.
Stimmt, auf jeden Fall. Ich kenne London sehr gut und London ist sehr voll.
Ja.
Und wenig Platz und sehr teuer. wie sieht es bei dir aus mit deiner Rolle? Also was genau machst du in dem Projekt? Was sind so deine Aufgaben? Und vielleicht auch, kannst du vielleicht ein bisschen Einblick geben, wie funktioniert das denn technisch? Wie weiß das, dass ich das jetzt in meinen Einkaufswagen geworfen habe, wieder rausgetan habe? Wie funktioniert das?
Ja, also die Rolle, die es am besten trifft, würde ich sagen, ist schon Full-Stack-Developer, also von vorne bis hinten irgendwas bauen. Grundsätzlich technisch funktioniert das so, ich hatte ja schon erwähnt, wir arbeiten da mit einem Startup aus Kalifornien zusammen. Die kümmern sich um den ganzen KI-Magie-Teil sozusagen. Also das Wissen, welcher Kunde hat jetzt was genommen. Das nennt man dann auch das Who-Took-What-Problem. Und meine Hauptaufgabe, beziehungsweise die Hauptaufgabe von mir und meinen Kollegen, ist, das Ganze dann in die Aldi-Welt einzubauen. Also wir haben natürlich bei Aldi 7000 Stores, die perfekt effizient funktionieren, weil wir machen das halt schon was länger. Und da kommen wir jetzt an und sagen, wir hätten hier gerne einmal KI. Was natürlich dann auch erstmal ein bisschen, ja, da muss man erstmal ein bisschen was zusammenbauen, dass das funktioniert. Also das ist unter anderem halt, dass die ganze Inventur wieder funktioniert, dass das gesamte Aldi-System weiß, was wurde verkauft, zu welchem Preis verkaufen wir das. Beziehungsweise das kommt aus dem Aldi-System. Aber natürlich auch die Integration von dem KI-System mit einer Aldi-Customer-Journey. Also wir benutzen dieses Startup-System eigentlich wirklich nur für die Produkterkennung und alles andere, das heißt, was passiert in der App, wie bekommt der Kunde seine Rechnung, wie wird das abgebucht, das wird alles von meinen Kollegen und mir umgesetzt.
Es gab bestimmt, kann ich mir sehr gut vorstellen, ein paar Herausforderungen bei der Umsetzung. Es ist bestimmt nicht so ganz einfach und von jetzt auf gleich alles funktioniert. Und was gab es vielleicht auch für Feedback von Menschen, die das genutzt haben?
Auf jeden Fall. Also Herausforderungen gibt es immer, gerade wenn man mit so neuen Technologien arbeitet, wo man auch noch wirklich gar nicht weiß, funktioniert das in der Größe mit echten Kunden, weil es gibt immer Edge Cases für alles. Zum Beispiel die Integration von der bestehenden Aldi-Welt mit dem neuen System, dann natürlich auch, das Ganze war natürlich nicht sicher. Also wir haben ja nicht geplant, wir bauen das jetzt und wussten dann sicher, das funktioniert jetzt auch wirklich. Sondern es gab natürlich einen großen Teil auch an Unsicherheiten, weswegen das Projekt natürlich auch bei uns in der Abteilung lag. Ja. Weil sonst wäre es kein Innovationsprojekt, wenn es einfach nach Plan super funktionieren würde. Und sonst natürlich auch jede Menge Kleinkrams, der natürlich in jedem Projekt immer mal ein bisschen schwieriger ist. Aber grundsätzlich im Gesamten läuft das eigentlich sehr gut. Wir haben auch von Kunden, die wir dann im Laden interviewt haben, also ich bin auch öfters mal da gewesen, richtig gutes Feedback bekommen. Also Kunden gefällt das wirklich, dass sie da so einfach und schnell einkaufen können. Und ja.
Sehr cool. Habt ihr irgendwas besonders aus den Rückmeldungen gelernt? Gab es vielleicht so ein paar Dinge, wo ihr das Gefühl gehabt habt, oh, da haben wir überhaupt gar nicht drüber nachgedacht und durch, weiß ich nicht, Kunde XY waren wir so, ach.
Ja klar, wir sind ja auch nicht mit dem perfekten Konzept live gegangen, wir sind ja mit dem MVP, mit dem Minimum Viable Product live gegangen, um einfach zu gucken, geht diese Technik überhaupt? Und dann haben wir halt auch relativ schnell festgestellt, dass zum Beispiel an den Eingangsgates, wenn man einen QR-Code scannt und der zum Beispiel abgelaufen ist oder sowas, dass man dann halt nicht so richtig viel Feedback bekommt und haben das dann direkt umgesetzt und kleine Bildschirme an die Gates geschraubt, um dann eben dem Kunden direkt zu signalisieren, was ist jetzt gerade das Problem und was kann der Kunde dann machen, um das Problem zu lösen. Und natürlich auch ein großes Learning von uns war, dass nicht unbedingt alle Leute, die auch jetzt mal als Touristen in London sind zum Beispiel, sich für einen Laden, wenn sie auch nur einmal einkaufen wollen, direkt eine App runterladen wollen.
Ja, stimmt.
Dementsprechend haben wir dann letztes Jahr, ich glaube, einen Großteil des Jahres damit verbracht, ein sogenanntes Tap-In-Feature zu entwickeln. Das heißt, seit Dezember können Kunden jetzt auch ohne App bei uns einkaufen. Die Kunden gehen dann also einfach in die Filiale rein. An den Entry Gates haben wir dann kleine Zahlungsterminals, wie sie ja natürlich auch vom normalen Aldi kennt, montiert. Und sobald man da dann seine Kreditkarte da drauf hält, öffnet sich die Tür. Man kann ganz normal einkaufen, wie vorher auch schon in dem Laden. Und am Ende einfach gehen und das Geld wird dann von der entsprechend benutzten Karte abgebucht. Und wenn man seine Rechnung sehen will, kann man das dann auch noch auf einer separaten Webseite machen.
Das ist sehr cool. Wie kann das dann zugeordnet werden? Also wenn ich da jetzt einfach mit meiner Kreditkarte hinlaufe, woher weiß das dann, dass das ich bin und meine Kreditkarte?
Also wir wissen gar nicht, wer du bist.
Ja.
Das wollen wir auch nicht unbedingt wissen. Wie wir das machen ist, wenn du die Karte an das Gate hältst, dann sagen wir sozusagen dem KI-Kamerasystem, durch dieses Gate geht jetzt Kunde Nummer 75 rein. Mhm. Und wir merken uns einfach bei uns im System, Kunde Nummer 75 hatte diese Karte. Und wenn wir dann am Ende von der KI gesagt bekommen, Kunde Nummer 75 hat 3 Brötchen gekauft, dann können wir natürlich gucken, welche Karte war das. Okay, buchen wir von dieser Karte das Geld für 3 Brötchen ab.
Wenn man sich das jetzt anhört und sich denkt, boah, das will ich auch hier haben, gibt es Hoffnung, dass das auch hier irgendwie in näherer Zukunft passiert oder wie ist es überhaupt geplant?
Also ich hätte das super gerne in meiner Filiale bei mir auf dem Dorf. ich kann allerdings nicht wirklich was dazu sagen, wann und wie das geplant ist, in andere Länder oder woanders hin zu expandieren.
Das ist wahrscheinlich auch einfach gerade noch ein Test, der halt auch einfach immer noch weiterlaufen muss, um zu gucken.
Wir haben natürlich auch noch viele Sachen offen. Also in London ist es aktuell eine Innenstadtfiliale. Mhm. Da gibt es ein Konzept, das nennt sich Aldi Local. Das sind dann kleinere Filialen mit ein bisschen kleinerem Sortiment. Die haben zum Beispiel meistens auch gar keine Special Buys. Also zum Beispiel einen Klappstuhl werdet ihr in einer Innenstadtfiliale jetzt nicht finden. Und genau so eine Filiale ist eben auch unser Aldi Shop-and-Go-Store. Und wir müssen natürlich auch das Konzept noch so erweitern, dass man alle Aldi-Produkte damit verkaufen kann, bevor man das dann wirklich ausrollen könnte.
Ja, das stimmt. Dass da nicht einfach jemand mit einer Topfpflanze rausrennt, die er nicht bezahlt hat.
Genau.
Pierre, bei dir gibt es ja bestimmt auch so ein paar Innovationen. Du bist vielleicht nicht unbedingt in dem Bereich, aber ich denke, dass ihr durchaus auch einige Innovationen bei euren klassischeren Kassensystemen habt. Was treibt da irgendwie Aldi Süd an? Was sind so die Ziele? Was habt ihr vielleicht noch vor, da zu verbessern, anzupassen, zu ändern?
Genau, ich glaube, am Ende versuchen wir natürlich immer auf ein Kernziel abzuzielen. Mhm. Ja, und das ist so die Effizienz im Discount. Ich meine, damit ist Aldi Süd, damit ist Aldi an sich einfach groß geworden vor vielen, vielen Jahren. Und das treibt uns natürlich auch immer noch an, ja, damit die Kundinnen und Kunden zum besten Preis am Ende die Produkte in den Filialen kaufen können. Und ich würde sagen, gerade sind es so 3 Kernprojekte im klassischen Checkout-Bereich, die man durchaus als Innovationen kennzeichnen kann, wenn jetzt vielleicht auch nicht Innovationen im Sinne von the newest shit, das ist dann eher Lennart und das Team. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir hatten eben schon mal kurz über Self-Checkout gesprochen. Mhm. Ja, ist, glaube ich, jetzt am Markt bekannt, ist jetzt vielleicht aber im Discount noch nicht so bekannt und noch nicht so verbreitet. Ich glaube, IKEA hat es schon lange vorgemacht, danach auch viele Lebensmitteleinzelhändler so ein bisschen nachgezogen und jetzt aber eben auch, ich sag mal, bei uns in UK und auch in den USA schon Standard und jetzt kommt es aber eben auch immer mehr in die europäischen Filialen. Ja, das ist natürlich eine große Innovation oder einfach erstmal Neuerung für die Kundinnen und Kunden und entlastet eben auch das Filialpersonal. Mhm. Ja, genauso, wir nennen es die sogenannten Jobkassen oder Dual-Shoot-Kassen. Ja, das ist eben das Konzept ähnlich wie bei DM, wo in der Vergangenheit vielleicht Kundinnen bei uns auch unzufriedener damit waren, dass es keine Auslaufzonen gibt, dass man die Ware sehr schnell verräumen musste, weil eben hoher Fokus auf Effizienz. Jetzt gibt es dann eben dieses Dual-Shoot-System, wo die Kassiererin, der Kassierer die Möglichkeit hat, erstmal ja, die Ware in einen sogenannten Warenschacht zu verräumen und dann auch quasi der Kunde, die Kundin an dem Schacht bezahlen kann und parallel dazu kann ein weiterer Schacht genutzt werden. Ja. Das heißt, da kann man dann 2 Kunden, 2 Kundinnen parallel abkassieren und eben auch an 2 EC-Kartenzahlungsgeräten gleichzeitig. Das ist, glaube ich, schon relativ innovativ. Mhm. Da gibt es auch sonst auf dem Markt gerade niemanden, der ein ähnliches Konzept anbietet und hilft eben auch da am Ende sowohl für den Kundinnen und Kunden für etwas mehr Zeit zu sorgen beim Einpacken, Verräumen der Ware, gleichzeitig aber eben auch die Kassenschlangen zu reduzieren. Ja, ja und dann vielleicht etwas technischer, auch das, wir machen ja auch einen IT-Podcast hier, da, ja. Das muss ja nicht immer super, muss ja nicht immer super kundennah sein, vielleicht eher auch dann mehr für die Filiale. Ja, es gibt auch ein Projekt, was wir gerade initiieren, das nennt sich Hardware Lifecycle Management. Hinter einer Kasse steckt eben auch viel Hardware. Mhm. Ja, zum einen Software, die muss entwickelt werden, das ist das eine, aber da ist eben auch ein Kassenscanner, ein Kassen-PC, ein Display, ein Bondrucker und diese Geräte sind ja einer unglaublich hohen Belastung ausgesetzt, ja, weil ich meine, die laufen viele, viele Stunden, da wird was drüber gezogen, sind verschiedene Temperatureinflüsse, aber auch einfach nochmal viel physische Kräfte, die darauf auch zusätzlich noch wirken und dementsprechend gehen die Geräte eben leider auch zu einem gewissen Zeitpunkt dann einfach kaputt. Ja, der Zeitpunkt überrascht uns heute noch ein Stück weit. Ja, also das kann man sich schon ähnlich vorstellen wie wenn jetzt zu Hause der Drucker kaputt geht, ja, okay, dann kann ich erstmal nichts mehr drucken. Ja. So geht es der Filiale dann leider auch erstmal. Dann muss diese Kassen, der Kassenbereich leider eben erstmal schließen. Und da kann man jetzt aber mit heutiger Technik und auch mit, ja, KI ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, mhm, aber mit Algorithmen und verschiedenen logischen Strukturen in Bereiche der Predictive Maintenance einsteigen. Mhm. Ja, also dass der Drucker zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt schon x-tausend Schnitte, also in dem Drucker ist ein Messer drin, das quasi den Kassenbon schneidet, ich habe jetzt schon x-tausend Schnitte getan und man kriegt von dem Hersteller eine Angabe, okay, nach y-Schnitten ist das Messer so stumpf, dass der Drucker wahrscheinlich kaputt geht. Dann kann man quasi über systematische Überwachung sich quasi angucken, okay, welche Drucker werden in den nächsten x Tagen kaputt gehen und dann über unsere Field Service Provider, also Servicetechniker, die in die Filiale fahren und eben die Geräte ersetzen oder reparieren, eben vorsorglich den Drucker tauschen lassen. Ja, was am Ende dann auch wieder großer Vorteil für sowohl die Filiale als auch die Kunden ist, es gibt mehr verfügbare Kassen, damit kürzere Schlangen und es muss leider nicht irgendwie eine Kasse mit einem Defektschild geschlossen, mhm, werden. Ja, also auch das ist am Ende ein Stück weit Innovation, jetzt vielleicht nicht das, was die meisten Leute jetzt gerade mit Innovation verbinden, aber auch darüber lässt sich am Ende ja vor allem Zufriedenheit schaffen und die Effizienz weiter steigern.
Ich glaube, jeder Mensch, der schon mal an der Kasse gearbeitet hat, würde das durchaus als Innovation bezeichnen, weil gerade diese Bongdrucker sind anstrengend in ihrer Existenz. Also finde ich voll gut auch zu wissen, okay, das hilft einfach auch den Angestellten, den Menschen, die dann damit zu tun haben und tagtäglich. Und natürlich, wenn man jetzt so ein großes Unternehmen hat, interessiert vielleicht die Person, die, weiß ich nicht, die IT für irgendwas ganz anderes macht, interessiert vielleicht jetzt nicht so, was mit den Bongdruckern passiert, aber die Person, die dann an der Kasse sitzen muss und damit arbeiten muss, für die ist es dann halt einfach wirklich extrem wichtig, dass das funktioniert und dass es auch gut funktioniert. Also ich finde es durchaus innovativ.
Ja, absolut. Ja, und ich meine, auch da immer, ich meine, die Leute sind immer überrascht, wenn wir dann erzählen, ja, wir haben ja so 150 oder mehr als 150.000 Kassiererinnen und Kassierer, mhm, weltweit. Ist ja schon auch eine große Zielgruppe. Ja, also ja, ich meine, die eine oder andere Person wird sich freuen, wenn ihre App 150.000 Mal runtergeladen worden ist. Ja, das haben wir im täglichen Kontakt und dann über viele, viele Stunden Nutzung. Also da lohnt es sich eben auch, kleinere Dinge zu optimieren, die sonst vielleicht auch einfach untergehen würden.
Total, auf jeden Fall. Ist auch gut zu wissen, dass man weiß, jemand kümmert sich drum, jemand guckt, jemand versucht es zu verbessern und gibt sich da irgendwie Mühe. Die ganzen Self-Checkouts finde ich persönlich immer sehr angenehm und sehr cool, wenn es die gibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da gerade vielleicht auch in einem großen Discounter, wo halt Leute irgendwie ihren kompletten Monatseinkauf machen, dass es da bestimmt auch irgendwie Herausforderungen gibt, die, wie viel darf da kassiert werden, wie viel darf man selbst machen und alles Mögliche. Was waren vielleicht auch so Herausforderungen von den Self-Checkouts?
Ja, ich glaube, da gibt es so die, auch jetzt wieder die klassischen Herausforderungen. Ich glaube, ehrlicherweise, gerade bei Self-Checkouts beschäftigen die meisten Einzelhändler. Aber, mhm, wie du gerade schon sagtest, die Einkaufswagengröße, wenn du jetzt nur deine Milch dabei hast, dann ist die Ablagefläche rechts und links vom Self-Checkout auf jeden Fall groß genug. Wenn du jetzt mit der vierköpfigen Familie und zwei Einkaufswagen kommst, wohin mit den Produkten? Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also einfach zu schauen, wie groß macht man die Flächen, um den optimalen Kunden, die optimale Kundin im Durchschnitt eben auch bedienen zu können, aber auch keinen Platz zu verschenken, ist aber auch nicht zu klein zu machen. Also diese Fragestellung rund um den Platz. Ansonsten Bezahlarten ist auf jeden Fall eine spannende Herausforderung gewesen. Ja, ja. In den USA, das ist keine Frage, ja, das sind Card-Only-Geräte, ja, da kann man am Self-Checkout nur mit Karte bezahlen. Gerade in Deutschland hat der Markt dann doch gezeigt, wir Deutschen lieben unser Bargeld, ja, dass wir mit nur Kartenzahlungsgeräten vielleicht nicht die Akzeptanzraten und auch Nutzungsraten, mhm, erzielen können, die wir gerne erreichen möchten, weswegen wir dann hier jetzt auch wieder Cash-Geräte im Einsatz haben. Die führen aber schon zu Herausforderungen, weil im Cash-Bereich die Kunden kippen ihr ganzes Portemonnaie da rein. Da sind vielleicht nicht nur Münzen drin, sondern, ja, auch Steinchen oder Schmutz.
Oder andere, andere Währungen.
Und so. Genau, andere Währungen. Vieles davon können die Cash-Recycler dann natürlich erkennen. Ja, das ist eher dann natürlich auch wieder eine Verschleißfrage. Mhm. Und gerade mit, ja, unterschätzt ist diese klassische Schmutzfrage wirklich. Ja, mhm. Also wenn du dir jetzt dein Geldstück anguckst, ja, das sieht erstmal sauber aus. Aber da sind natürlich auch Staubkörnchen drauf. Und wenn man jetzt da Tausende von Münzen jeden Tag durch diesen Automaten schleift und sich der Staub dann in der Maschine absetzt, wer schon mal so einen PC aufgemacht hat nach ein paar Jahren, ja, der ist nach ein paar Jahren dann sehr verstaubt und vielleicht läuft irgendwas nicht mehr richtig.
Ja.
So ein Cash-Recycler ist dann leider nach ein paar Tagen sehr schmutzig und muss gereinigt werden. Ja, und ich glaube, das sind so Dinge, da muss man erstmal seine Erfahrungen sammeln, die ersten Pilotfilialen und dann noch gucken, okay, was kann man Hardware- wie auch softwareseitig optimieren, was kann man auch einfach da nochmal den Kundinnen und Kunden mit auf den Weg geben oder drum bitten und dann nach und nach sich daran robben.
Total, das fühlt sich auch an wie so eine Sache, die findet man erst heraus, wenn man es erlebt hat. Das sind so Sachen, die man vielleicht vorher wenig bedenkt, weil man einfach überhaupt gar nicht drauf gekommen wäre. Und wenn es dann passiert, denkt man sich, ach, das ist ein Problem, das haben wir gar nicht mit einkalkuliert. Und das ist aber ein großes Problem am Ende. Und ich glaube auch als Mensch, der die Geräte benutzt, denkt man da überhaupt nicht drüber nach und macht sich da überhaupt keinen Kopf. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch immer so eine Sache. Wie macht ihr das, dass die Menschen, die es einfach benutzen, die wollen komplett einfach Gehirn ausmachen, einfach nur benutzen, ohne groß drüber nachdenken zu müssen. Aber dann eben gleichzeitig solche Sachen wie sorgt man dafür, dass die Leute vielleicht auch weniger einfach alles reinwerfen oder das dreckig machen oder. Also es sind, glaube ich, schon einiges an Herausforderungen, die man sich so als Normalsterblicher, der damit nichts zu tun hat, gar nicht so wirklich vorstellen kann. Ihr beide habt ja Themen, die so ein bisschen darauf aus sind, dass Kassen zum Beispiel weniger werden und dadurch natürlich sich die Frage, die müssen wir hier in den Raum werfen, sich die Frage natürlich stellt, fallen da nicht einiges an Jobs weg? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Wie kann man das vielleicht den Leuten so ein bisschen vielleicht auch Angst nehmen, die sie vielleicht haben?
Ja, ich denke, die Frage ist natürlich erstmal berechtigt. Ja, ich glaube, die Frage kann man jetzt aber ja verallgemeinern und einfach sagen, fällt nicht durch die IT in allen Bereichen quasi manueller Aufwand, manuelle Prozesse weg. Aber vielleicht, um trotzdem zum Punkt zu kommen, ja, natürlich versuchen wir, die Filialprozesse effizienter zu gestalten. Das ist bei elektronischen Preisschildern so, das ist bei Kassensystemen so, das ist bei der Abschaffung von Faxen so gewesen und einfach für Entlastung zu sorgen. Ich glaube, vor allem wichtig ist, und jetzt muss man vielleicht so ein bisschen die Punkte kombinieren, ja, genauso wie KI und fallen Arbeitsplätze weg, Schlagworte in jeder Zeitung sind, ist ja auch der Fachkräftemangel gleichzeitig ein Schlagwort in jeder Zeitung und dass gerade der Einzelhandel super stark Nachwuchsprobleme und Sorgen hat. Ja. Das heißt, wir würden eher so darstellen, wir versuchen, die Filialen zu entlasten. Ja. Also es wird jetzt niemand entlassen, weil wir IT einführen, sondern eher im Gegenteil. Wir haben eigentlich viel zu wenig Leute, um die Läden zu betreiben. Und wenn man jetzt quasi nicht den Weg geht und Prozesse automatisiert und digitalisiert, dann werden die Leute, die gerade eh schon Nachwuchskraft oder Fachkraftmangel haben, noch weiter überlastet. Ja, ich glaube also, den Fokus da durch IT mehr Zeit, mehr Freiraum zu schaffen, auch mal zu setzen und zu einem Umdenken vielleicht zu kommen, könnte hier der richtige sein.
Auf jeden Fall. Das habt ihr schon, glaube ich, vorhin einmal angedeutet, aber das könnt ihr natürlich gerne noch mal ein bisschen weiter ausbauen. Wie arbeitet ihr oder arbeitet ihr überhaupt zusammen? Wie kommt das zusammen? Wann arbeitet ihr zusammen? Wie treffen diese Welten aufeinander?
Also wir persönlich arbeiten eigentlich gar nicht zusammen. Wir haben uns gerade im Zug das erste Mal in echt gesehen. grundsätzlich unsere Abteilung natürlich aber schon. Wir arbeiten ja beide am Thema Filialen, beziehungsweise was passiert in der Filiale auch technisch. Die Aufgabe der IT-Innovation-Abteilung ist ja eher herauszufinden, welche Technologie kann in 15 Jahren für all die relevant werden. Und ich glaube, bei PRs Bereich geht es dann eher darum, solche Technologien, die dann irgendwann relevant sind, dann tatsächlich auch skalierbar umzusetzen. Also bei uns, wir haben jetzt aktuell einen Store in London, haben noch einen zweiten in Amerika. Der läuft ein bisschen anders, da sind wir nicht so richtig involviert. Aber wenn in einem der Stores jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde was nicht funktioniert, dann ist der Impact davon jetzt nicht der größte. Wenn im Piers Team für eine halbe Stunde irgendwas weltweit nicht funktioniert, dann hat das direkt andere Einflüsse.
Ja,
ich glaube, man kann es auf verschiedenen Ebenen sehen. Ich glaube, strategisch arbeiten wir sehr eng zusammen. Jetzt vielleicht nicht wir beide persönlich, aber der Innovation-Bereich ist mit dem Stores-Bereich über verschiedenste Austauschplattformen vernetzt. Ich glaube, wir wissen sehr genau, was da für Projekte starten und liefern unseren Input dazu. Und genauso, wenn wir Projekte starten, haben wir Innovation auch immer mit dabei und klopfen zumindest mal an und ab. Hey, habt ihr da schon Ergebnisse zu sammeln können? Wo können wir von euren Ergebnissen oder auch von Erfahrungen bereits profitieren? Im Operativen ist es dann, wie von Lennart gerade gesagt, schon sehr stark getrennt. Ja, weil es ist einfach ein ganz anderer Fokus. Ja, bei uns ist die Fragestellung immer sehr stark, wie kann ein Prozess skaliert, vernünftig gewartet und auch weiterentwickelbar laufen. Und wenn es dafür initial aufwendiger ist und auch vielleicht ein bisschen länger dauert, diesen Prozess aufzubauen oder aufzusetzen, dann ist dieser Aufwand mehr als gerechtfertigt, weil am Ende die Zeitkomponente nicht unbedingt die wichtigste ist, sondern eher vielleicht die Stabilitätskomponente und Skalierbarkeit, wohingegen in der Innovationsabteilung die Zeitkomponente häufig die wichtigste ist. Und wenn dann Ausfallzeiten höher sind oder man mit manuellen Workarounds gegenarbeiten muss, was für einzelne Filialen machbar ist, dass jemand in Mülheim sitzt und mal guckt und sagt, okay, jetzt drücke ich den Knopf und jetzt führe ich das Skript nochmal aus. Das lässt sich für 7000 Filialen jetzt nicht mehr so einfach gestalten. Ja, und deswegen im Operativen ist es dann schon sehr stark getrennt, also auch prozessseitig einfach sehr stark getrennt.
Ja, das glaube ich. Also wie ich bereits eingangs so ein bisschen erwähnt habe, Aldi Süd hat so ein paar Filialen. Das sind so ein paar, ist hier einiges. Und hier und da. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Also vor allem eben auch international. Das ist ja wirklich sehr, sehr krass und stelle ich mir eben auch eine sehr große Verantwortung vor. Wie Lennart schon gesagt hat, wenn eine halbe Stunde nichts funktioniert, ist einfach, ist unschön. Also das ist auf jeden Fall ein bisschen was man da zu tun hat. Wollt ihr ein bisschen was erzählen, was das Arbeiten bei Aldi Süd speziell für euch so spannend macht, vielleicht für Tech-interessierte Leute, vielleicht auch für Leute, die gar nicht so unbedingt in dem Tech-Bereich aktiv sind? Und warum sollte man gerade Aldi Süd irgendwie auch als Arbeitgeber auf dem Schirm haben?
Also ich kann da natürlich jetzt aus meiner Sicht erstmal nur für den Innovationsbereich direkt sprechen. Bei mir ist es sehr vielseitig, also wirklich die verschiedensten Aufgaben, sehr viele neue Technologien. An allem davon bin ich interessiert. Firmenweit gibt es natürlich dann spezialisiertere Bereiche, zum Beispiel einen für die Datenanalyse aus 7000 Filialen, einen für speziell App- und Webseitenentwicklung, was wir halt so nebenbei für die eine Filiale machen. Aber ich glaube, da findet sich eigentlich für jeden was.
Ja, ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch definitiv einer der Kernpunkte, also eben diese Vielseitigkeit, auch im Rollenprofil. Also man kann wirklich sagen, hey, ich möchte als Entwickler, Entwicklerin starten, Code schreiben, Verantwortung übernehmen für eine Eigenentwicklung. Man kann aber auch sagen, hey, ich bin absoluter SAP-Liebhaber und ich möchte mich eher mit Standardsoftware beschäftigen, eher ja, Frontend- oder Backend-Entwicklung. Ich glaube, es gibt mittlerweile fast nichts mehr, was wir nicht haben. Ja, das sah vor 10 Jahren noch ganz anders aus. Ja. Ich glaube, da wäre auch die Frage noch deutlich schwieriger zu beantworten gewesen, was lockt den richtigen Techie, ja, weil vor 10 Jahren haben wir eigentlich nichts selber entwickelt und da war es eher Requirements Engineering und Projektmanagement und gerade das hat sich aber extrem gewandelt. Ja, also wir haben jetzt ganze Bereiche, die komplett auf Eigenentwicklung setzen, wo wir also wirklich Ende-zu-Ende Verantwortung übernehmen und ich glaube, das ist dann auch das, die wird nicht nur technisch übernommen, sondern auch jede Person hat einfach die Möglichkeit und die Chance, die zu übernehmen und das fand ich zumindest immer was ja, mich dazu gebracht hat, bei Aldi zu bleiben und auch eben die Wertschätzung, die man da bekommt und eben auch die Möglichkeit für ein Projekt oder ein Programm oder ein Thema vom Zeitpunkt der kreativen Ideenfindung oder der Geburt der Software über das Laufen lernen, dann fällt man mit dem Fahrrad auch mal hin. Ja, kann ich selbst aus der ASL-Zeit, könnte man da viel berichten, aber klar, es laufen auch Dinge einfach mal nicht gut. Dann aber eben geht es auch weiter, ja. Und dann kann man es optimieren, verbessern und sich da auch einbringen und kreativ werden.
Ja, total. Gerade bei so großen Unternehmen, wenn man die so vor Augen hat, fragt man sich, glaube ich, häufiger mal so, wie denn so die generelle Unternehmenskultur ist, wie vielleicht auch das Arbeitsklima ist, wie die Arbeitsvorgänge bei euch sind. Ich meine, Aldi gibt es ja jetzt auch schon so ein paar Tage. Da ist es natürlich dann immer so eine Sache, wie modern vielleicht auch manche Arbeitsvorgänge sind. Könnt ihr gerne mal ein bisschen was zu erzählen?
Ich kann gerne mal anfangen. Also ich glaube, viele haben Aldi bestimmt noch als relativ konservativ im Kopf. Das war auch lange Zeit so. Und ich glaube, das wäre auch absolut gelogen, das zu leugnen. Ja, das ist immer so, das Lieblingsbeispiel, vielleicht auch mittlerweile schon ein bisschen ausgelutscht, aber wenn man vor 10 Jahren bei uns angefangen hat, dann war das auf jeden Fall noch im Anzug und Krawatte, auch in der IT und man hat vielleicht in seinem eigenen Team geduzt, aber überall außerhalb wurde auf jeden Fall gesiezt, also es hat wirklich eher an ein ganz klassisches Bankenumfeld erinnert, was jetzt nicht richtig zu Innovation und IT und dem gesamten Mindset passte und diesen Mindset oder Kulturwandel haben wir aus meiner Sicht aber dann extrem schnell und extrem gut hinbekommen. Ja, also sowohl, das ist dieses Duzen und Siezen eh ein klassisch deutsches Thema. Also bald man ins Englische wechselt, gab es das ähnlich, aber auch da heute bis zu unserem CEO hin, wir duzen alle, in einen ganz anderen Arbeitsmodus gekommen. Ja, aber auch, ich meine, du siehst uns jetzt hier, wir sitzen nicht in weißem Hemd und Krawatte hier, sondern relativ locker und leger. Und damit kommen aber viele andere Dinge einher. Ja, es kamen dann plötzlich Sportangebote, wir haben eine sehr fancy Kantine mit Kaffeeecke und ganz andere Bürokonzepte und Möbel. Also es hat einfach ein sehr großes Umdenken stattgefunden, ja, hinzu, wie bekomme ich die besten Talente am Arbeitsmarkt. Und ich glaube, da waren wir die letzten Jahre sehr erfolgreich, was dann wiederum dazu führt, dass man sehr viel Spaß auch hat mit den Leuten eben, ja, weil alle hoch motiviert sind und eben aber auch alle das zu schätzen wissen, was geboten wird. Von daher, ich glaube, Kultur ist insgesamt sehr offen, gleichzeitig auch super divers. Also wir haben ganz, ganz viele Leute aus der ganzen Welt. Das fand ich auch super spannend, das so mitzubekommen. So von Unternehmenssprache Deutsch hin zu heute ist eigentlich in jedem Team jemand, der überhaupt kein Deutsch mehr spricht. Ja, weil wir ganz, ganz viele Leute eben auch aus der ganzen Welt haben, sei es aus den USA, aus Indien, aus Afrika. Also da ist auch ganz viel passiert. Und nicht zu vergessen, ist Aldi trotzdem noch ein sehr fordernder Arbeitgeber. Ja, also jetzt haben wir gerade ganz viele Vorteile, Benefits erzählt und natürlich sind die immer auch wichtig und das, was die Leute in den Vorstellungsgesprächen so hören wollen, ja, was bietet ihr denn eigentlich?
Leckeres
kann man Essen. Natürlich auch mal umdrehen und fragen, ja, was bietest du denn eigentlich? Ja, also ich glaube, wichtig ist eben schon, dass die Leute ein gewisses Leistungsmindset haben, ja, sich auch schon mit irgendwie dem Gedanken, hey, was wir hier tun, das ist nun mal für einen Retailer für Discount, das heißt, wir machen jetzt vielleicht nicht den letzten goldenen Knopf noch irgendwo dran, sondern gucken, dass die Prozesse lean sind und ja, ich glaube, man muss selber auch durchaus was beitragen wollen. Ja, ich glaube, das ist sonst was, wo es clasht, wenn jetzt jemand kommt, ja, okay, jetzt komme ich heute mal und ich komme morgen mal und irgendwie so richtig Output kommt nicht dabei raus. Das ist nicht das, was wir erwarten. Ein gewisser Leistungsgedanke steht schon auch definitiv im Vordergrund.
Sonst grundsätzlich ein großer Teil der Kultur, gerade bei uns in der internationalen IT, ist natürlich auch die Zusammenarbeit mit den nationalen ITs der anderen verschiedenen Länder. Zum Beispiel bei mir ist es jetzt natürlich sehr viel die nationale IT in Großbritannien. Und die Zusammenarbeit da ist dann halt auch wirklich auf Augenhöhe. Also meine Kollegen aus England, mit denen bin ich halt auch wirklich gut befreundet mittlerweile. Also ich würde sagen, offene Kultur trifft schon ganz gut, was Pierre gesagt hat.
Und das stelle ich mir auch cool vor, wenn man da arbeitet und man vielleicht auch generell weltoffener und vielleicht auch travel-offener Mensch ist, dass man dann vielleicht bei euch auch mal Möglichkeiten hat, in Stores in anderen Ländern mal zu gucken, wie das da funktioniert oder mal vorbeizuschauen oder irgendwie sowas.
Auf jeden Fall, also gehört zur Projektarbeit eben auch mit dazu. Ja, eben jeder, der anfängt, fragt erstmal, ja, wann darf ich denn nach Sydney oder nach Chicago? Ehrlicherweise sind Sydney und Chicago schon so die beliebtesten Reisedestinationen. Andererseits ist unser Standort in Österreich mit Blick auf die Berge auch super schön. Also da gibt es ja dann auch verschiedene Vorlieben. Ich glaube auch hier Erwartungsmanagement. Ja, wir sind jetzt keine Beratungsfirma, wo man gefühlt jede zweite Woche unterwegs ist. Aber ich sag mal, hängt ein bisschen von der Stelle ab und dem Projekt. Aber 1 bis 2 Reisen pro Jahr, so glaube ich, kann man schon ganz grob einplanen.
Es macht natürlich auch immer mehr Sinn, wenn man wirklich kundennah arbeiten kann. Und wenn man dann eben ein Projekt zum Beispiel für Österreich entwickelt, macht es halt schon Sinn,
nicht nach Sydney zu gehen.
Sich in Österreich mal anzugucken, wie die Österreicher denn einkaufen.
Ja, total, weil ich glaube auch diese ganze Einkaufskultur und so ist ja wirklich irgendwie in jedem Land unterschiedlich und wie sich Menschen verhalten und. Und ich meine alleine so Sachen wie Pfandsysteme, die es in Deutschland gibt, die es in anderen Ländern dann vielleicht gar nicht gibt, ist ja auch was man bedenken muss, dass es in jedem Land irgendwie unterschiedlich ist.
Ja, ich glaube, da sprichst du schon eins der so 2, 3 Themen an, die uns regelmäßig Kopfschmerzen bereiten. Ja, ich glaube, Pfandsysteme und Fiskalisierung, ja, also das ist Gesetzesgebungen, was mit Transaktionsdaten passieren muss, ja, also dass zum Beispiel Kassenbons sofort live an eine Fiskalbehörde geschickt werden müssen. Also das sind so 2 wirklich rechtliche Besonderheiten, also Pfand und Fiskalisierung, wo man jetzt vielleicht auch nicht einen klassischen, wir nennen das immer Global Template Ansatz, das heißt die gleiche Software weltweit in jedem Land. Das heißt, da gibt es einfach nationale Besonderheiten, dann am besten noch mit vielen Seiten Gesetzestext. Da sind jetzt die Dinge, die dann für Kopfschmerzen sorgen und auch jetzt meistens nicht die beliebtesten Themen, die es da anzugehen gilt.
Tut mir leid, ich wollte dich nicht mit dem Thema Pfand hier irgendwie.
Ach, alles gut, ja. Aber ist ja dann Mehrwegpfand, Einwegpfand, ja. Ja, und dann wie funktioniert die Pfandrücknahme?
Und dann funktioniert das Gerät nicht.
Jetzt waren wir eben bei Österreich. Auch Österreich führt nächstes Jahr noch neue Pfandgesetze ein. Also ab 1.1.25. Da arbeiten wir gerade noch mit Hochdruck dran.
Ich war dieses Jahr in Österreich und das fühlt sich immer komisch an, Flaschen einfach wegzuschmeißen, wenn man in anderen Ländern ist. Es ist immer so, wo ist das Pfandsystem? Aber Österreich scheint ja jetzt dran zu arbeiten und du darfst dich dann damit auseinandersetzen.
Ja, da dürfen wir uns schon länger mit auseinandersetzen, aber es ist jetzt das Ziel gerade.
Du hast vorhin auch schon Stakeholder erwähnt. Welche Stakeholder sind denn bei euren Projekten generell international so beteiligt?
Wir sagen immer, wir haben zwei Arten von Kunden. Mhm. Ja, zum einen eben wirklich die Endkunden und Kundinnen, also zum Beispiel du, wenn du in die Filiale gehst, dann wollen wir für dich natürlich etwas erreichen oder gucken, dass du glücklich bist. Und dann haben wir nochmal unsere, ja, eher internen Stakeholder, also quasi wirklich das Land. Ja, jetzt sind wir ein internationaler Standort. Wir entwickeln Software oder ein Template für 10 Aldi-Länder weltweit. Und jedes dieser 10 Länder hat natürlich auch wiederum Erwartungen, Ansprüche, Wünsche, was dann wiederum auch ein anderer Kunde ist von uns. Ja, und ich glaube, das so ein bisschen übereinander zu bringen, also wer Spaß an Requirements Engineering und Stakeholder Management hat, ist genau da an der richtigen Stelle. Weil natürlich kann man sich vorstellen, dass vielleicht Australien was anderes möchte als die USA, was anderes möchte als Großbritannien, Schottland, Italien, Schweiz, Österreich, Slowenien, Ungarn. Jedem kann man das aber nicht immer recht machen, ja, weil irgendwo möchte man ja doch Prozesse vereinheitlichen und am Ende auch Vorteile daraus ziehen, dass wir in so vielen Ländern sind. Ja. Und ich glaube, da diese Schnittstelle ist dann genau das Stakeholder-Management, was mir persönlich sehr viel Spaß macht. Einige Kollegen sagen aber auch genau, das finden sie furchtbar. Also ich glaube, da muss man so ein Stück weit auch einfach Affinität für mitbringen. Und ja, das sind so die verschiedenen Stakeholder. Plus natürlich, dann gibt es noch rechtliche Stakeholder, Gesetzesgebung in den Ländern. Zum Teil auch so ein bisschen der Blick auf, was machen die Mitbewerber, die dann auch nochmal so eine Art indirekter Stakeholder sind, weil man natürlich auch schauen möchte, wie behauptet man sich am Markt. Und das ist dann so am Ende die Bubble, in der man sich bewegt.
Wenn hier jetzt jemand zuhört und sich denkt, diese Kantine will ich unbedingt mal persönlich selbst erleben oder generell, das hört sich also super interessant an und da würde ich einfach super gerne auch arbeiten und das mal mitmachen. Habt ihr vielleicht spezielle Stellen, die ihr im Kopf habt, die ihr einfach mal so raushauen könnt oder vielleicht in euren Teams, wo ihr jemanden sucht oder generell, wie sieht das da bei euch aus?
Also ich glaube, wir haben grundsätzlich in allen Abteilungen, überall in der Firma Stellen offen. Speziell im Innovationsbereich haben wir tatsächlich gerade auch Stellen offen. Soweit ich weiß, suchen wir Entwickler, Data Analysts und ich meine auch Projektmanager. Da am besten einfach mal die Webseite überprüfen, was da gerade online ist. Ja, Pierre, wie sieht es bei dir aus?
Ja, vielleicht können wir noch mal kurz zur Kantine zurück. Ich weiß, ich hab's eben selber gesagt, aber Kantine klingt irgendwie auch immer so altbacken. Ja, unsere Kantine heißt MINT 42 und vielleicht können wir das im weiteren Gespräch so nutzen, weil das irgendwie so ein bisschen fanziger ist. Aber jetzt vielleicht zurück zu den Stellen. Also ich mache natürlich, wie Lennart schon sagte, wer auf die Karriere-Website geht, wird sehen, fast jeder Bereich sucht. Ja, wir sind noch im Wachstum. Gerne aber bei Checkout, wer sich mit Filialen beschäftigen möchte und wie ich gerade schon gesagt habe, sich als Requirements Engineer, Business Analyst wohlfühlt, kann sich da sehr, sehr gerne melden. Auch da haben wir gerade Stellen ausgeschrieben oder auch Leute, die jetzt viele Jahre in der Entwicklung tätig waren und vielleicht mal so ihr technisches Know-how weiter nutzen möchten, aber vielleicht nicht mehr selber entwickeln, sondern eher in die Steuerung eines Entwicklungsteams. Auch da haben wir gerade noch offene Stellen und ich glaube, das sind so die zwei Kernbereiche, wo wir gerade dringend nach Nachwuchs suchen, also kommt gerne vorbei.
Aber wahrscheinlich gibt es auch noch die Möglichkeit, wie ihr das gemacht habt, nach dem Abi auch eben bei Aldi zu studieren und dann eben, wie ihr vielleicht auch, übernommen zu werden und dort zu bleiben.
Das gibt es auf jeden Fall noch. Grüße an meinen Bruder an der Stelle, der es gerade noch macht.
Ach, cool.
Ja, da kann man sich natürlich auch, ich glaube, jedes Jahr drauf bewerben.
Ihr findet natürlich sämtliche Links und Informationen dazu in der Beschreibung. Dann könnt ihr einfach gleich draufklicken und euch schon gleich losbewerben. Vielleicht habt ihr ja schon die ganze Zeit nach sowas gesucht, was sich genauso anhört und so innovativ ist. Und auch so, was ich persönlich bei euch auch so cool finde, ist eben dieses, man sieht es im echten Leben, man kann es irgendwie wirklich nutzen. Es hat einen tieferen Sinn, den man eben auch selbst als Person, sogar, ich meine, ihr seid am Ende gegebenenfalls auch Endnutzer, wenn ihr euren Tageseinkauf machen möchtet.
Das ist für mich tatsächlich auch immer ein großer Punkt. Ich möchte immer irgendwas bauen, wo man den Effekt davon auch wirklich sehen kann. Mhm. Ist jetzt mit London ein bisschen schwierig. Ich war jetzt im April mit meiner Familie da, um denen das einmal zu zeigen.
Ja.
Aber ja.
Ja, aber ich meine, vielleicht ist es ja irgendwann bei uns auch in Deutschland, wer weiß. Und dann kannst du da immer hingehen und sagen, haha, daran war ich beteiligt.
Vielleicht.
Und beeilt euch mit den Bewerbungen. Ja, also die Ausschreibungen für nächstes Jahr fürs duale Studium starten jetzt.
Ah,
und
perfekt.
Das ist eben auch durchaus so, ja, so ein Jahr bis ein halbes Jahr vorher sollte man sich dann da bewerben. Also man braucht nicht das fertige Abiturzeugnis, das kommt dann ja erst deutlich später, aber einfach mit den Zeugnissen, die jetzt schon da sind aus der Q1, Q2, kann man sich dann gerne schon jederzeit bewerben und dann nächstes Jahr vielleicht starten.
Very good to know. Ihr könnt natürlich auch zu einer unserer Messen kommen und Aldi Süd dort live treffen.
Zum Beispiel
und
nach Köln, sagst du?
Zum Beispiel nach Köln.
Nächste Woche.
Nächstes Jahr, stimmt. Ja. Könnt ihr auf jeden Fall einfach mal vorbeischauen und dort Fragen stellen oder vielleicht euch gleich dort bewerben. Also ihr seid auf jeden Fall herzlichst eingeladen. Wie sieht es denn bei euch persönlich aus? Kommen wir mal wieder zum wundervoll persönlichen Teil mit Podcasts. Ich sage immer extra, keine Sorge, falls ihr keine Podcast-Hörer seid, das haben wir häufiger. Dann könnt ihr auch gerne noch einen anderen Tipp, irgendwie einen Musik-, Film- oder Serientipp reinwerfen.
Ja, ich fange erstmal mit meinen persönlichen Lieblingspodcasts an. Also ich höre grundsätzlich eigentlich fast jeden Abend einen Podcast. Meistens ist es The Daily von New York Times, aber auch Hobbylos von Julian Bam und Rezo.
Das ist, nennt man Kontrastprogramm, aber
natürlich.
Auch, aber super cool.
Ja, ich muss mich dann outen, ja, als den von dir angesprochenen Nicht-Podcast-Hörern. ab und zu, aber passiv so ein Stück weit. Meine Freundin hört Podcasts und ich kann mich durchaus bei Sprechen wir über Mord als True Crime Podcast anschließen, dass das durchaus interessant ist und auch für Autofahrten echt eine ganz coole Zeitvertreib.
Auf jeden Fall. Habt ihr sonst noch irgendetwas, was ihr unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtet?
Ich glaube, wir hatten eigentlich alles.
Ja, ich muss auch noch mal kurz nachdenken. Ich meine, kommt zur ITCS nach Köln, ja, ist, glaube ich, nächste Woche. Aldi Süd hat einen großen Stand, trefft uns und unsere Kolleginnen und Kollegen und ansonsten genießt den Tag.
Danke, dass ihr hier wart. Es hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts dalasst oder uns auch einfach vielleicht mal eine Mail schreibt, sagt, irgendwie Feedback gibt oder Ideen, wer vielleicht sonst noch bei uns im Podcast sein könnte. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
ITCS, Pizza Time Podcast.